Meine Damen und Herren, die meisten von Ihnen kennen das, die viel zitierte Bemerkung von Thomas Jefferson: Wenn ich zu wählen hätte zwischen einem Land mit Regierung, aber ohne Zeitung, und einem Land mit Zeitung, aber ohne Regierung, dann würde ich das Land ohne Regierung wählen. Ich bin sicher, dass nicht nur Journalisten diese Bemerkung sofort gegenzeichnen würden, sondern manche Leserinnen und Leser auch. Und glücklicherweise gehört unser Land zu den Staaten auf diesem Globus, bei denen wir zwischen diesen beiden jeweils unangenehmen Alternativen nicht wählen müssen, weil im Großen und Ganzen als gesichert gelten kann, dass wir nicht nur frei gewählte, in regelmäßigen Abständen neu zur Disposition stehende Regierungen haben, sondern dass wir auch eine freie Presse haben, die die Aufgaben, die sie sich selbst setzt und die die Verfassung ihr zubilligt und gleichzeitig zuweist, in der Regel ungehindert und nach eigenem besten Wissen und Können erledigt. Das ist nach meinem Empfinden der wichtigste und gleichzeitig zentrale Befund zum 65. Geburtstag unseres Grundgesetzes, dass die Grundrechte, die diese Verfassung garantiert, nun über mehr als 6 Jahrzehnte nicht nur eindrucksvoll auf dem Papier zu lesen sind, sondern auch eine prägende Wirkung für die gesellschaftliche Realität haben. Wobei auch wahr ist, dass zu jedem einzelnen dieser eindrucksvollen Erklärungen unserer Verfassung der nüchterne Test zwischen normativem Anspruch und gesellschaftlicher Realität Grautöne erkennbar macht. Das gilt sicher nicht nur, aber auch für die Pressefreiheit, die so unangefochten sie als Prinzip ist, in der täglichen Praxis sich einer Reihe von Herausforderungen, Anforderungen, Bedrängnissen ausgesetzt sieht, die ich weder vollständig referieren kann noch muss, weil die allermeisten von diesen Fragestellungen und Herausforderungen Ihnen mindestens so vertraut sind wie mir. Immerhin haben wir manchen Hiobsbotschaften zum Trotz nach wie vor eine sowohl statistisch wie qualitativ außerordentlich eindrucksvolle und vielfältige Medienlandschaft in Deutschland. Und man muss weit laufen innerhalb, das schaffe ich auch alleine, danke. Ja. Und man muss weit laufen auf dem Globus, um zu ähnlich eindrucksvollen oder gar noch eindrucksvolleren Verhältnissen zu kommen als denjenigen, die wir in Deutschland haben. Das gilt natürlich nicht nur, aber nach wie vor auch für die Zeitungen und Zeitschriften. Wenn ich das richtig sehe, haben wir in Deutschland nach wie vor den größten und vielseitigsten Zeitungsmarkt in Europa, einen der größten und vielseitigsten in der Welt. Aber wahr ist auch, weder die Zahl der Zeitungen ist gestiegen, noch deren Auflage. Und die Zahl der selbstständigen Lokalredaktionen beispielsweise geht kontinuierlich zurück. Und umgekehrt ist die Zahl der Kommunen gestiegen, in denen es konkurrierende Angebote für diesen Teil der Berichterstattung gar nicht mehr gibt. Sie alle kennen die einschlägigen Zahlen, was die Entwicklung des Medienverhaltens der deutschen Öffentlichkeit betrifft, mit den ernüchternden Größenordnungen, die sich da im täglichen Medienkonsum unterschiedlicher Medien ergeben. etwa 240 Minuten pro Tag fürs Fernsehen, 191 für Radio, 169 fürs Internet, 23 für Zeitungen. Es ist schwerlich zu übersehen, dass die Veränderung, die es im Mediensystem gegeben hat, und die selbst dann, wenn man sie nicht für eine Errungenschaft hielte, irreversibel wären und sich für alle, die in welchem Medium auch immer, sich an der Vermittlung von Sachverhalten, an der Vermittlung von Informationen und auch und gerade an der Kommentierung von Ereignissen und deren Bewertung beteiligen wollen, in den letzten 20 Jahren gravierendere Veränderungen nach sich gezogen haben, als es wahrscheinlich 200 Jahre vorher der Fall war. Dies alles prägt sowohl das Produzieren von Informationen und Meinungen und deren Vermittlung, wie umgekehrt das Aufnahmevermögen und die Aufnahmewilligkeit einer interessierten Öffentlichkeit. Ich will zu einem natürlich unerschöpflichen Thema mit vielen einzelnen Aspekten, zu dem Sie sich ja auch, wie das Programm ausweist, in besonders wichtigen Perspektiven gesondert und intensiv auseinandersetzen wollen, eigentlich nur ein paar sehr subjektive Bemerkungen machen, bei denen ich nicht nur nicht erwarte, dass Sie dem allen zustimmen, sondern an manchen Stellen geradezu hoffe, dass Sie dem nicht zustimmen, weil dies die Auseinandersetzung befördert, von der ich allerdings glaube, dass wir sie miteinander führen müssen. Was der Journalismus in Deutschland leistet, ist täglich zu sehen, zu lesen und zu hören nach wie vor in einer Breite und Dichte, die jeden internationalen Vergleich aushält. Nicht alles ist gleich gut, immer streng und ausschließlich an der Sache orientiert, wie die Politik, das Objekt der Beobachtung, aber in der Regel solide, diskussionswürdig und diskussionsbedürftig. Es wird Sie nicht völlig überraschen, wenn ich auch nicht zum ersten Mal mir den Hinweis erlaube, dass der politische Journalismus nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland nach wie vor eher gouvernemental als parlamentarisch orientiert ist. Mit anderen Worten, die Regierung interessiert weit mehr als das Parlament. Und gleichzeitig wird mit einer besonderen Hartnäckigkeit die Marginalisierung der Parlamente in Zeiten der Globalisierung beklagt, was im Übrigen schon empirisch einer genaueren Betrachtung nicht standhält, weil nie zuvor in einem vergleichbaren Maß eine ähnliche Parlamentarisierung von Entscheidungsprozessen stattgefunden hat, wie die, die wir in den letzten 10 Jahren innerhalb der Europäischen Gemeinschaft und damit über nationale Entscheidungsprozesse hinaus erleben können. Und die allerjüngsten Auseinandersetzungen, die sich mit dem Wahlergebnis zum Europäischen Parlament und den daraus zu ziehenden Konsequenzen befassen, illustrieren ja diese Veränderung der Gefechtslage im wörtlichen und übertragenen Wortsinn aufs Schönste. Mir ist schon klar, dass der politische Journalismus und diejenigen, die jenseits dieses besonders zentralen Bereichs der Medientätigkeit ihre besonderen Aufgabengebiete haben, werden mir nachsehen, dass ich mich darauf jetzt im Wesentlichen beziehe. Mir ist schon klar, dass auch der politische Journalismus in ähnlicher Weise den tatsächlichen und eingebildeten Zwängen des Medienmarktes unterliegt, wie die Politik umgekehrt den eingebildeten und tatsächlichen Zwängen von Wählervoten und Meinungsumfragen und allen anderen relevanten Hinweisen, die auf politische Stimmungslagen in einer Bevölkerung hindeuten. Aber ich will doch hinzufügen, als Erklärung für damit verbundene Reflexe mag das ausreichen, in dem einen wie dem anderen Fall, in den Medien wie in der Politik. Als Ausrede oder Entschuldigung für Qualitätsmängel reicht es in beiden Fällen nicht. Was mich besorgt stimmt, ist der große Trend, den ich im Mediensystem international natürlich, keineswegs nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland seit geraumer Zeit feststelle und der sich ganz zweifellos, insbesondere durch die elektronischen Medien befördert, auch in den Printmedien immer stärker erkennen lässt, nämlich den Vorrang von Bildern gegenüber Texten, von Personen gegenüber Sachverhalten, von Schlagzeilen gegenüber Analysen. Das alles mag dem Publikum den Überblick erleichtern, wird aber den komplexen Themen oft nicht gerecht. Schon gar nicht der internetgetriebene Vorrang der Schnelligkeit vor der Gründlichkeit und der geradezu deprimierende Vorrang der Unterhaltung vor der Information. Unfreundlich formuliert: Je mehr das Infotainment zur scheinbar einzig vermittelbaren Form von politischem Journalismus wird, nicht nur in den elektronischen Medien, desto mehr verdrängt das Bedürfnis nach Unterhaltung den Bedarf an Information. Und ich glaube, auch eine unbefangen, ich behaupte ja für mich ausdrücklich nicht unbefangen zu sein, aber ich vermute auch eine unbefangene, rein inhaltsanalytische Befassung mit Art und Umfang und Schwerpunkten von Medienberichterstattung heute im Vergleich zu Situationen vor 10 oder vor 20 oder vor 25 Jahren führt zu einem deprimierend eindeutigen Befund dieser Trends. Wir haben heute auch und gerade im Zusammenhang mit relevanten politischen Vorgängen mit einer bemerkenswerten Neigung zur Entertainisierung von allem und jedem zu tun, der sich natürlich besonders stark etwa in den elektronischen Medien dadurch niederschlägt, dass anstelle politischer Analysen für alles und jedes Talkshows angeboten werden, die genau das bieten, was der Titel verspricht. Shows. Der sich aber auch in anderen Formaten, versteht sich, in der Art der Berichterstattung über Sachverhalte in Zeitungen und Zeitschriften wiederfinden lässt. Ich spreche das Thema auch deswegen an, weil wir ja gerade auch in jüngerer Zeit eine Reihe von Erfahrungen mit tatsächlichen und eingebildeten oder vermuteten Skandalen gemacht haben, bei denen mir wiederum aufgefallen ist, dass mit gehörigem zeitlichen Abstand gegenüber diesen Entwicklungen und der damit verbundenen Berichterstattung es erstaunlich selbstkritische Betrachtungen in den Medien gab, die sich an genau dieser Berichterstattung beteiligt haben. Ich will Ihnen zwei Beispiele dafür zur Illustration vortragen. Gerade vor wenigen Tagen schreibt Heribert Prantl unter dem Titel »Sind die Medien noch vierte Gewalt?« Mit der Spiegel-Affäre begann vor 52 Jahren die aufgeklärte Demokratie in Deutschland. Die Presse wurde die vierte Gewalt. Diese vierte Gewalt ist mit dem Internet nicht schwächer, sondern stärker geworden, aber auch unberechenbarer. Die Mediengewalt wird bisweilen müde, sie schläft ein, dann fährt sie wieder hoch, schreckt auf, haut um sich. Sie erregt sich über Skandale, die keine sind. Wirkliche Skandale erkennt sie des Öfteren nicht. Manchmal agiert sie besoffen, manchmal wie sediert. Die vierte Gewalt macht Fehler, wie die anderen Gewalten auch, und manchmal sind dies gewaltige, sie diskreditierende Fehler. In der Causa Wulff lag schon in der Dichte und der Frequenz von Artikeln und Sendungen eine Art von Gewalttätigkeit. Diese Art von Gewalt ist nicht gemeint, wenn von der vierten Gewalt die Rede ist. Es geht um Aufklärungsmacht, nicht um Vernichtungsmacht. Ende des Zitats. Das ist mir persönlich eigentlich eine Spur zu dramatisch orchestriert. Aber die hier wiedergegebene Beobachtung teile ich ausdrücklich. Es gibt eine andere, einige Jahre zurückliegende Stimme eines Berliner Hauptstadtkorrespondenten, der nach der erfolgreichen Jagd auf einen damaligen Parteivorsitzenden einer größeren Partei in einem Kommentar einige Wochen danach schreibt: Es reicht nun. Es ist Zeit, innezuhalten, nachzudenken. Kritisch und selbstkritisch. Nicht nur darüber, was mit dem Mann passiert ist und tagtäglich aufs Neue passiert, das ist schlimm genug, sondern auch darüber, welchen Typus von Politiker die Medien, die sogenannte Öffentlichkeit, überhaupt noch zulassen. Und ob sich die Politik am Ende gar das Volk dagegen behaupten können, das ist noch wichtiger. Denn dabei geht es um nichts Geringeres als die Frage, ob und wie stark Medien die Demokratie verbiegen. Ich will es mal etwas anders, aber in einer ähnlichen Argumentation formulieren. Ich finde die Frage zunehmend berechtigt und dringlich. Ob Medien durch ihre Art der Berichterstattung, in der Art über das, was sie überhaupt berichten, was sie nicht berichten, wie sie berichten, nicht zunehmend einen Typus von Politiker selbst erzeugen, den sie anschließend als abschreckendes Beispiel der Öffentlichkeit vorführen. Und ob es nicht den natürlich nicht nur nicht beabsichtigten, sondern unter jedem Gesichtspunkt unerfreulichen Effekt hat, dass unter den heutigen Bedingungen der Öffentlichkeit gerade diejenigen, die für politische Ämter am dringendsten gebraucht werden, die geringste Neigung haben, sich dafür zur Verfügung zu stellen. Das ist ganz sicher nicht nur eine Fragestellung, die sich an die Medien richtet. Kein Zweifel. Aber dass die Frage sich auch an die Medien richtet und richten muss, das finde ich, ist schwerlich zu übersehen. Nun lassen sich Entwicklungen, auch Probleme, eingebildete oder tatsächliche Probleme, fast immer leichter beschreiben, als praktikable Vorschläge zu machen, wie man denn damit anders, überzeugender und zugleich erfolgversprechender umgehen kann. Mir leuchtet der naheliegende Einwand sofort ein, dass fast alles, was mir gefallen würde, die Absatzchancen Ihrer Zeitungen nicht vergrößern würde. Das ist wohl leider wahr. Aber hoffentlich leuchtet Ihnen mein Argument ein, dass die herausgehobene, zu Recht privilegierte, unangefochtene verfassungsrechtliche Position, die die Presse hat und haben muss in einem demokratisch verfassten Staat und einer liberalen Gesellschaft, auch nicht dadurch zu rechtfertigen ist, dass man auch mit Zeitungen Geld verdienen kann. Heute vermutlich nicht mehr so viel wie früher unter veränderten Wettbewerbsbedingungen, sodass die Logik der Wahrnehmung dieses Freiheitsraumes jedenfalls keine rein ökonomische sein darf, sondern sich mindestens die Relativierung gefallen lassen muss, auf die ich aufmerksam machen wollte. Ich persönlich bin im Übrigen von der Zukunft auch und gerade der Zeitungen stärker überzeugt als manche Medienanalytiker. Ich habe auch den Eindruck, dass der Verband mit sehr viel mehr Zuversicht in die Zukunft sieht als manche ihm angereichten, vielleicht sogar von ihm bezahlten Untersuchungen, das naheliegen könnten. Erst kürzlich war ja wieder von einem australischen Medienforscher zu lesen, der die letzte gedruckte Zeitungsausgabe im Jahr 2050 erwartet. Wobei für die Vereinigten Staaten schon das Jahr 2017 als wahrscheinlich letztes Jahr des Erscheinens von Zeitungen errechnet wurde. Und in Deutschland gibt man uns immerhin noch gut 15 Jahre. Für 2030 wird dieses Datum erwartet. Das kann ja jeder schon mal mit seinen Ruhestandserwartungen oder sonst was korrespondieren. Ich glaube, dass das alles weniger als gehobene Kaffeesatzleserei ist, weil ich persönlich geradezu davon überzeugt bin, dass gerade die Entwicklungen, die in einem immer stärker durch elektronische Medien geprägten und durch Internetassistenz und Präsenz geprägten Mediensystem entstehen, der Bedarf nach Alternativen wächst. Weil nun mal auch die spezifischen Vorteile und gleichzeitig auch die spezifischen Defizite vielleicht der unterschiedlichen Medien sich wechselseitig kompensieren, mindestens ergänzen. Und Zeitungen zwar manches nicht leisten können, was das Internet sicher kann, aber umgekehrt kann das Internet vieles nicht, was Zeitungen können. Und worauf es mir in dem Zusammenhang am meisten ankommt, überall da, wo es um Relevanz geht, sind die Zeitungen den elektronischen Angeboten strukturell überlegen, weil sie genau das leisten können und leisten müssen, was beispielsweise das Internet gar nicht kann, nämlich aus einer immer größeren Zahl von nicht mehr überschaubaren Informationen das Wichtige vom weniger Wichtigen zu sortieren, unter dem, was man für relevant hält, auch Beurteilungen vorzunehmen, die der Leser nicht teilen muss, aber die Beiträge zu seiner Orientierung sein können. Und deswegen wäre die Lösung für die Deckung des Informationsbedürfnisses einer freiheitlichen Gesellschaft ganz sicher nicht die Ersetzung aller anderen Informationsquellen durch einen ungestörten täglichen 24 Stunden rund um die Uhr verfügbaren Internetzugang für jeden Haushalt und jede in diesem Land lebende Person. Dies würde die Probleme nicht nur nicht lösen, sondern eher zusätzliche Probleme schaffen, auch und gerade mit Blick auf das Urteilsvermögen und damit die Entscheidungsfähigkeit einer demokratischen und liberalen Gesellschaft. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen das mehr Fragen als Antworten geliefert haben sollte, wäre ich damit gar nicht unzufrieden. Jedenfalls bedanke ich mich sehr, dass Sie trotz des absehbaren Risikos von früheren Veranstaltungen, dass ich nicht nur Freundlichkeiten vortragen würde, mich trotzdem aus diesem Anlass eingeladen habe. Ich wünsche Ihren weiteren Diskussionen und Beratungen nicht nur neue interessante Befunde, sondern hoffentlich auch eine nachhaltige Motivation für Ihre Arbeit. Und ich bin beinahe sicher, dass ich für die allermeisten Mitglieder des Deutschen Bundestages sagen kann, dass wir Ihre Arbeit zwar nicht bei jedem einzelnen Artikel jeden Tag in gleicher Weise, aber im Großen und Ganzen mit großem Respekt verfolgen und wissen, was wir an Ihnen haben. Wenn wir gelegentlich den Eindruck hätten, Ihnen ging es umgekehrt auch so, wäre die Welt noch ein bisschen schöner. Vielen Dank.
Herr Präsident, herzlichen Dank. Machen Sie sich bitte keine Sorge. Diese Veranstaltung diente gerade und dient gerade dazu, unfreundlichen Entwicklungen von innen wie von außen schonungslos ins Auge zu sehen. Insofern war das, was Sie gesagt haben, ein wichtiger Aspekt dieses Themas. Wir danken sehr herzlich dafür und wir danken aber auch für die Ermutigung, die in diesen Sätzen gelegen hat, die Unterstützung der Politik für die freie Presse ist sicher auch eine der Antworten auf die Problematik, über die wir sprechen. Nochmal ganz herzlichen Dank, Bundestagspräsident Professor Norbert Lammert. Dankeschön.